Ich lese uns heute Morgen den Predigttext, den Predigtvers, also der Vers, der uns als Grundlage zu der heutigen Predigt dann auch dient. Und dieser Vers ist aus dem Buch der Prediger, Kapitel 3. Ich lese uns den 11. Vers. Er, das heißt Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Ich habe es schon erwähnt, nach dem Kirchenkalender wird der heutige Sonntag auch der Toten- oder der Ewigkeitssonntag genannt. Es ist der letzte Sonntag im Kirchenkalender, der erste Tag, Sonntag im Kirchenkalender ist dann der erste Advent oder das ist der nächste Sonntag. So, heute ist der Ewigkeitssonntag und somit ist praktisch das Thema für die Predigt schon vorgegeben. Gemeinsam will ich mit uns darüber nachdenken, was die Heilige Schrift über die Ewigkeit sagt. Schaut einmal, und ich sage uns ja nichts Neues, es wird viel spekuliert über die Ewigkeit. Ja, der Mensch mag das und der eine denkt das, der andere denkt jenes, der andere fühlt das über die Ewigkeit, der andere fühlt was anderes und alle meinen, genauso viel Recht zu haben wie der andere in ihrem Fühlen und Denken und man hört allerhand, ja, im Zusammenhang der Ewigkeit, all diese Vermutungen, am Ende, wenn man den Menschen zuhört, weiß man weniger wie vorher, man ist mehr verwirrt. Aber das ist doch eine wichtige Frage eigentlich für uns Menschen. Gibt es sowas wie die Ewigkeit? Was ist Ewigkeit? Wieso ist das, dass wir als Menschen diesen Begriff Ewigkeit in unserem Sprachgebrauch überhaupt haben? So, woher kommt das? Und vor allem, wer hat denn die Autorität, etwas über dieses Thema wirklich Verbindliches sagen zu können? Und eins ist uns klar, der Mensch aus seinem Wissen heraus, aus seiner Erfahrung heraus, er kann nicht wirklich etwas Verbindliches zu diesem Thema sagen. Oh ja, er kann vermuten, er kann spekulieren, aber das bedeutet nicht allzu viel. Und ich möchte uns ein Beispiel geben oder durch ein Beispiel deutlich machen, wie kompliziert eigentlich das Ganze mit der Ewigkeit ist. Lass uns doch einfach einmal nachdenken, was das Gegenteil der Ewigkeit ist. Was ist das Gegenteil der Ewigkeit? Es ist die Endlichkeit, das ist die Zeitlichkeit oder die Zeit. Und lasst uns einmal versuchen zu erklären, was die Zeit ist. Zeit ist alles, ist etwas, was wir alle kennen eigentlich. Ja, wir leben in einer Realität, die von der Zeit bestimmt ist. Jeder hat eine Uhr. Oder heute sind es diese Mobiltelefone, wo die Zeit draufsteht. Jeder weiß, was Zeit einhalten bedeutet, was Unpünktlichkeit ist. Wir wissen, was es heißt, in Zeitbedrängnis zu sein. Oft sagen wir, ich habe keine Zeit. Ja? Aber können wir wirklich erklären, was Zeit ist? Was ist die Definition der Zeit? Ich habe es versucht und ich kann es nicht. Und wisst ihr, ich bin in einer guten Gesellschaft. Seinerzeit sagte es der Kirchenvater Augustinus, ein intelligenter Mann, er sagte Folgendes. Was ist Zeit? Wenn mich jemand danach fragt, kann ich es ihm sagen. Will ich es einem Fragenden erklären, so weiß ich es nicht. Der englische Philosoph und Mathematiker Whitehead, er sagte Folgendes, er lebte im letzten Jahrhundert, Es ist unmöglich, über die Zeit nachzudenken, ohne von der Begrenztheit der menschlichen Intelligenz überwältigt zu werden. Und wenn der berühmte Mathematiker Whitehead das sagt, dann glaube ich ihm schon. Aber das ist ja nicht alles. Dann kam Albert Einstein und er machte das Ganze mit der Zeit noch komplizierter. Er sagte, dass die Zeit genauso wie der Raum etwas Relatives ist. Na, vielleicht kann es Markus erklären, was das bedeutet, aber ich verstehe das nicht. Wie kann die Zeit etwas Relatives sein? Aber er hat das bewiesen. Aber ich komme da nicht mehr mit. Ja? Ist zu kompliziert. Überlegen wir weiter. Das ist auch sehr interessant. Die physikalische Einheit der Zeit ist die Sekunde. Die Definition für eine Sekunde lautete bis 1967, eine Sekunde ist der 86/400. Teil des mittleren Sonnentages. Ja? Interessant. Und? Bis 1967 und dann auf der 13. Generalmaß- und Gewichtskonferenz hat man sich eine neue Definition zurechtgelegt, die noch genauer ist. Übrigens, und beim Vorbereiten der Predigt habe ich das gelesen, die letzte Generalmaß- und Gewichtskonferenz ist letzte Woche zu Ende gegangen, am Freitag, am 18. November. Und da haben wieder Wissenschaftler darüber nachgedacht, ob sie neue Definitionen machen müssen im Zusammenhang der Maße und der Gewichte. Und diese Gewichtskonferenz hat schon immer in einem Vorort von Paris stattgefunden. Aber wie gesagt, 1967 auf dieser 13. Generalmaß- und Gewichtskonferenz hat man sich eine neue Definition zurechtgelegt. Man hat praktisch die Sekunde neu definiert. Ja, hört einmal genau hin, ob ihr das versteht. Eine Sekunde ist das 9.192.639.000 und es geht so weiter und so weiter und so weiter einer bestimmten Schwingung in einem Celsius-Atom. So, jetzt wisst ihr, was eine Sekunde ist. So, ihr schaut auf eine Uhr. Oh, bin ich aber froh, dass ich das weiß. So, was wird uns bewusst? Warum erzähle ich uns diese Dinge? Ich erzähle uns diese Dinge deshalb, schaut einmal, wenn die Zeit, das ist ja, womit wir tagtäglich umgehen, ja? Wenn die Zeit nicht so einfach zu erklären ist, was, wenn so etwas Grundlegendes wie die Zeit, der Mensch, der normalsterbliche Mensch, ja, wie ich bin ein Normalsterblicher, nicht erklären kann, nicht definieren kann. Was können wir denn wirklich Verbindliches als Menschen von uns heraus zur Ewigkeit sagen? Und die Antwort ist natürlich gar nichts. Wir können gar nichts sagen. Das, was wir aber sagen können, kommt aus der Heiligen Schrift. Wir schlagen das Wort Gottes auf und der ewige Gott zeigt uns, ja, was die Ewigkeit ist. Er spricht selbst darüber. Und nicht nur das. Gott zeigt uns auch den Bezug der Zeit zu der Ewigkeit auf und was wirklich in diesem Zusammenhang dann auch wichtig ist. Und heute wollen wir zuhören, ja, was sein Wort eben zu Ewigkeit sagt. Und manche Dinge wollen wir unterstreichen, wir können lange nicht alles sagen. Und das Erste ist die Erklärung zur Ewigkeit, die uns in der Heiligen Schrift gegeben wird. Das will ich mit uns anschauen. Schaut einmal, und ihr könnt gerne aufschlagen, 1. Mose 1, Vers 1. Das ist die erste Seite der Heiligen Schrift, das erste Kapitel, der erste Vers. Es wird gesagt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wenn ihr mitgezählt habt, es sind genau 9 Worte. Ja? Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist die erste Aussage. Im Hebräischen sind es nur 6. Auch das ist sehr interessant, aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Aber schaut einmal, von welchem Anfang ist denn hier die Rede? In 1. Mose 1, Vers 1. Die Rede ist von dem Anfang von allem. Von dem Universum, von der Erde. Uns wird dann nachher erklärt, ja, wie Gott eben diesen Prozess des Schaffens, wie er das gemacht hat. Und uns wird bewusst, dass die Zeit zu diesem Zeitpunkt auch angefangen hat, als Gott alles geschaffen hat. Und wisst ihr, ich habe mal nachgeguckt, selbst die Atheisten glauben das, aber sie erklären das anders. Sie glauben, dass mit dem großen Urknall, das ist, was die sagen, ja, die Zeit angefangen hat. Ja? Und sie tun so, sie ersetzen Gott mit diesem großen Urknall. Und sie tun sich damit eigentlich keinen großen Gefallen. Und wir werden auch sehen, warum sie sich keinen großen Gefallen damit tun, Gott mit einem Urknall zu ersetzen. Aber wir fragen zurück. Ja? Wenn die Zeit mit der Schöpfung des Universums begann, was war vorher? Es gab vorher keine Zeit. Es gab nur die Ewigkeit und den in der Ewigkeit lebenden Gott, der weder einen Anfang noch ein Ende hat, der zeitlos ist. Das wollen wir aber auf jeden Fall erstmal feststellen. Ja, wenn wir über die Ewigkeit nachdenken, überlegend 1. Mose 1, Vers 1. Die Ewigkeit ist sehr eng mit der Existenz Gottes verbunden. Und das ist ja mit eins der Attribute Gottes, die uns in der Bibel und für uns in der Bibel unterstrichen werden. Gott ist ewig. Der Mensch ist das ja nicht. Er hat einen Anfang. Gott, der Schöpfer des Universums, ist ewig. Er hat keinen Anfang, er hat kein Ende. Ohne Gott gibt es keine Ewigkeit und die Ewigkeit ohne Gott ist die Hölle. Und das meint eben, dass wenn Gott ewig ist, wenn er der Schöpfer des Universums ist, wenn er der Schöpfer von allem ist, es bedeutet, dass das einzig sichere, feste, verbindliche, was wir über die Ewigkeit als Menschen je wissen können, wir in dem Wort Gottes finden. Wir können uns nicht auf die Spekulationen der anderen verlassen und wir können auch auf unsere Vermutungen uns nicht verlassen. Wir müssen in das Wort Gottes schauen. Wunderbar, dass wir das schon wissen. Ja? Und was sagt eben dieser ewige Gott in Verbindung mit der Ewigkeit in seinem Wort? Und das ist das Erste, was ich heute Morgen für uns unterstreichen möchte. Und das ist das, was wir auch schon gelesen haben in Prediger 3, Vers 11. Hören wir noch einmal hin, was gesagt wird. Das Wort Gottes sagt uns, alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit. Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ihr meint Menschen allgemein. Die Ewigkeit ist in dem Herzen der Menschen. Gott hat das so gemacht. Ohne dass der Mensch das Werk, welches Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende zu erfassen vermag. Von sich aus kann der Mensch das nicht. So, was Salomo hier sagt, ist nichts anderes, als dass jeder Mensch eigentlich dieses Wissen um die Ewigkeit, das Wissen um Gott, in sich innewohnend hat. Oh, er kann es verleugnen, er kann es unterdrücken, aber das Wissen bleibt. Und wisst ihr, das ist ein gewaltiges Plus für uns als Menschen Gottes, als Nachfolger Jesu, wenn wir mit den Menschen über Gott sprechen. Sie wissen, dass es einen Gott gibt. Und nun müssen wir als Christen kommen und sagen, wer dieser Gott ist, wo sich dieser Gott offenbart. Es ist sehr, als ich zur Bibelschule gegangen bin, habe ich unter anderem Studentenarbeit gemacht. Wir sind jeden Freitagabend losgezogen, mein Kollege und ich, wir sind in die Studentenheime gegangen. Meistens waren es internationale Studenten, die dort dann studiert haben. Ich weiß nicht, was die studiert haben. Aber wir haben versucht, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen über Gott, über Jesus Christus. Und an einem Abend, ich kann mich immer noch an diesen Abend erinnern, und für mich war das neu, was ich gehört habe. Ich habe gerade in der Bibelschule angefangen. Mein Kollege, sein Papa war ein Evangelist in Deutschland, der hatte ein größeres Bibelverständnis gehabt. Und wir waren in einem Gespräch mit Studenten, da war eine Gruppe von Studenten, wir waren zu zweit. Und die haben natürlich auf uns eingehakt und so ein bisschen das Ganze lächerlich dargestellt. Aber zum Schluss sagte eben mein Kollege Daniel, hieß er, er sagte, wisst ihr, ihr könnt darüber lachen, ihr könnt das verneinen, aber dieses Wissen um den ewigen Gott, das ist in euch. Und das könnt ihr nicht verleugnen. Auf einmal wurde es Totenstille. Keiner hat was gesagt und ich war ganz überrascht. Woher kannte er das? Woher wusste er das? Ja? Und als wir nach Hause gegangen sind, es war schon spät abends, fragte ich ihn, Daniel, woher weißt du das? Dass der normale Mensch, selbst ein Atheist, dieses Wissen um Gott in sich hat. Er sagt, ja, steht in der Bibel. Dann hat er mir die Stelle gezeigt. Ein gewaltiges Plus für uns, wenn wir Jesus Christus bezeugen. Die Menschen, der natürliche Mensch. Oh, er kann die Realität anders definieren. Ja? Aber was das bedeutet, das werden wir gemeinsam noch hören. Ja? Also, er tut sich damit keinen Gefallen. Er rebelliert gegen etwas, was in ihm eigentlich innewohnend ist, weil Gott es selbst, dieses Wissen um ihn, dieses Wissen um die Ewigkeit in dem Menschen drin ist, in seinem Herzen. Aber hier sehen wir ja das typische Herz- und Verstand-Dilemma, sage ich mal, oder den Konflikt zwischen Herz und Verstand. Der Mensch in seinem Gefühl, der Mensch in seinem Herzen, er weiß um die Ewigkeit, er sehnt sich nach der Ewigkeit, aber sein Verstand, er liefert nicht genügend Informationen. Der Mensch will Antworten finden und er findet diese innerhalb seiner Lebenserfahrung nicht. Und weder die Schulen noch die Universitäten und leider auch Kirchen heute, ja, tragen eben dazu bei, dass der Mensch in diesem Dilemma bleibt. Sie tragen nicht dazu bei, dass er Antworten auf seine Fragen kriegt im Zusammenhang der Ewigkeit. Selbst die Kirchen heute tragen dazu bei, dass er eher durcheinander ist, als dass er die Antworten hat. Und da die Menschen die Bibel selbst nicht mehr lesen, selbst die Christen die Bibel nicht lesen, ja, dann bleibt diese Wahrheit, die Heilige Schrift über die Ewigkeit sagt und über den ewigen Gott sagt, diesen Menschen verschleiert. Und wie er dann lebt, das können wir uns vorstellen. Ja? Die Frage des Menschen nach dem Tod, was nach dem Tod ist, nach dem Sterben ist, verlangt doch nach einer Antwort. Und das ist, warum der Tod solche Schrecken, so ein Schrecken für den natürlichen Menschen auch ist. Wisst ihr, ich habe mir überlegt, wie könnte man das in einem Bild erklären, dieses Dilemma des Menschen im Zusammenhang der Ewigkeit. Und da ist mir ein Bild in den Sinn gekommen von einem Menschen, der vor einer Tür steht. Und dieser Mensch weiß genau, er muss durch diese Tür gehen, aber er weiß nicht, was auf der anderen Seite der Tür ist. Ist da ein Garten, der auf ihn wartet, oder ist da ein Abgrund? Und jetzt steht er vor dieser Tür, er weiß, er muss da durchgehen und er ist verwirrt, er hat Angst. So die Frage des Menschen auf den Tod verlangt nach einer Antwort. Ja? Und da er keine Antworten hat und keine Antworten kriegt, ja, dann lebt er in einem großen Dilemma. Dann hat er ein sehr großes Problem. Und das, was er macht, der Mensch und der Atheist, ist dieses, das von Gott in das Herz des Menschen hineingelegte Wissen zu unterdrücken, soweit es geht. Die ganze Realität, in der wir leben, auch die Schöpfung, ja, umzudeuten, Anstatt zu sagen, Gott hat es gemacht und das macht Sinn, zu sagen, oh, es ist von alleine entstanden. Und die denken, das ist einfacher zu glauben, als zu glauben, dass Gott es gemacht hat. Und was macht der Mensch eigentlich damit, wenn er das unterdrückt, was Gott in ihn eingepflanzt hat? Ja, er begeht einen intellektuellen und auch moralischen Selbstmord. Und das sehen wir in unserer Gesellschaft heute. Wie leben die Menschen heute? Ja? Und wir sagen, die leben wie die Narren. Ja klar, die haben keine Antwort auf die wichtigsten Fragen ihres Lebens. So, das Wissen um die Ewigkeit in unseren Herzen, das lässt den Menschen nicht zur Ruhe kommen. Und wie gesagt, weil die Menschen die Bibel ablehnen, werden sie auch keine Antwort finden. Aber die Bibel gibt uns doch die Antwort schlechthin im Zusammenhang der Ewigkeit. Und sie sagt uns, Gott existiert. Nicht nur das, sie sagt uns, dass Gott sich offenbart in der Schöpfung. Und jemand sagte, ja, ja, die Schöpfung ist die Offenbarung Gottes, aber es ist eine Offenbarung, die flüstert, die auf Gott hinweist, aber es ist ein leises Flüstern. Und dann offenbart sich Gott in Jesus Christus. Das ist eine Offenbarung Gottes, die schreit, unmissverständlich. Jeder kann es hören. Und Gott offenbart sich auch in seinem Wort. Er hat gesprochen und in seinem Wort öffnet er uns den Blick auch für die Ewigkeit. Ja? Und das ist das Zweite, was wir gemeinsam lernen wollen. Ja? Es ist interessant zu sehen, dass die Bibel uns sehr deutlich den Zusammenhang aufzeigt zwischen der Zeit und der Ewigkeit. Ja? Was sagt uns die Bibel im Zusammenhang dieser wichtigen Dinge wie Zeit und Ewigkeit? Einmal sagt uns die Heilige Schrift, dass die Zeit sehr kostbar ist. Ja? Schaut einmal Hiob. Hiob ist ja das älteste Buch der Heiligen Schrift. Hiob sagte seiner Zeit, ihr könnt das nachlesen, Kapitel 14, Vers 1. Hiob sagte, dass die Spanne unseres Lebens kurz ist. Überlegen wir einmal. Wenn wir heute denken, dass die Menschen, wenn die 90 werden, dass sie lange gelebt haben, ja? Hiob, und das vermuten Bibellehrer, sie können das auch irgendwie ausrechnen, ist mir ein Geheimnis, aber wie auch immer, sie sagten, Hiob lebte für 210 Jahre. 210 Jahre. Und dann sagt er schon, dass die Zeitspanne seines Lebens kurz ist. Und wir fragen uns kurz im Vergleich zu wem oder was. Naja, wir können zu seinen Vorvätern zurückgehen, die zum Teil 900 Jahre alt wurden. Wer wurde 900 Jahre alt? Methusalem. Ja? Oh, das ist eine lange Zeit. Naja. Aber im Vergleich zur Ewigkeit, was sind 800 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit? Die sind gar nichts. Das ist eine kurze Zeit. 800, 210, 80 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit ist eine kurze Zeit. Und in der Bergpredigt sagt der Herr Jesus selbst, dass zu dieser kurzen Zeitspanne unseres Lebens niemand etwas dazu setzen kann. Oh, nicht, dass der Mensch es nicht versucht. Ja, ich könnte hier manches erzählen, was der Mensch sich ausdenkt. Und gerade letzte Woche habe ich was gelesen, dass man daran arbeitet, die DNA so zu verändern, dass der Mensch dann doch ewig leben kann. Das ist Blödsinn. Unsinn. Gott sagt uns, Jesus sagt uns, niemand kann sein Leben verlängern. Es ist ganz gleich, wer wir sind. Ja, wir können die uns gegebene Zeit nicht horten oder speichern. Und mein Opa sagte seinerzeit etwas sehr Interessantes, das werde ich nie vergessen. Er sagte, der Mensch stirbt nicht an seiner Krankheit, sondern an dem Willen Gottes. Stimmt's? Der Heiligen Schrift nach? Und ja, ja. So, wenn wir darüber nachdenken, dass die Zeit kurz ist, auch die Zeit unseres Lebens kurz ist, dann verstehen wir, die Zeit ist etwas ganz Wertvolles. Und das heißt wiederum, dass wir sehr verantwortungsvoll voll mit dieser uns gegebenen Zeit umgehen müssen. Und um das tun zu können, um verantwortungsbewusst mit der Zeit umgehen zu können, müssen wir irgendeinen Plan haben für unser Leben. Ja? Und diesen Plan finden wir in der Heiligen Schrift. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, wie wir leben sollen. Und ihr Lieben, es ist doch nur logisch, dass der Schöpfer des Lebens, der uns Zeit gibt, am besten weiß, wie das Leben, wie die Zeit unseres Lebens zu verbringen ist. Und ja, die Bibel gibt uns etwas, sagt uns etwas Verbindliches, wie wir zu leben haben. Oh, sie sagt uns, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen. Ja? Wie wir unsere Kinder erziehen sollen, was unser Verhältnis sein muss zu unserer Ehefrau. Die Bibel sagt uns etwas ganz Verbindliches auch in unserem Umgang mit Geld und auch in unserem Umgang mit Essen, auch in unserem Umgang mit der Redegabe, die wir haben. Dazu sagt die Bibel einiges, aber vor allem sagt uns die Heilige Schrift, das Wichtigste, was wir je hören können als Menschen im Zusammenhang unseres Lebens, in der Zeit, in der wir leben, was ist das? Die Bibel sagt uns, wie wir die Vergebung unserer Sünden haben können. Und das ist das Ausschlaggebende. Ja? So wie auch immer. Die Zeit, stellen wir fest, ist ein kostbares Gut, das Gott uns anvertraut haben, damit wir verantwortungsbewusst damit umgehen. Ich kann mich erinnern, ich habe als Vermesser gearbeitet in Deutschland und ich bin immer zu meiner Arbeitsstelle mit dem Fahrrad gefahren. Und wenn ich zurückgefahren bin, bin ich immer einen anderen Weg gefahren wie den Weg zur Arbeit. So der Weg von der Arbeit nach Hause war ein anderer Weg. Ich habe das halt einfach so gemacht, hat mir Spaß gemacht. Und jedes Mal, wenn ich an einem bestimmten Gebäude vorbeigefahren bin, es war ein Gymnasium, habe ich auf diesem Gebäude unterm Dachgiebel eine große Uhr gesehen. Das Problem mit dieser Uhr war aber, dass sie kaputt war, sie ging nicht mehr. Und unterhalb der Uhr stand aber eine Inschrift und diese Inschrift lautete: Nutze die Zeit. Und ich fahre da vorbei, ich sehe diese kaputte Uhr, ich lese die Inschrift und ich denke, das hat mich geärgert. Ich weiß auch nicht warum. Ja, wie? Da ist eine kaputte Uhr und dann diese Inschrift: Nutze die Zeit. Repariert doch mal die Uhr. Ja, damit ich die Zeit nutzen kann. Warum auch immer. Es hat mich geärgert. Ich dachte, das passt nicht zusammen. Die Uhr, die stehen ist und dann diese Inschrift. Und dann ist mir das irgendwie einmal bewusst geworden. Wenn die Uhr meines Lebens zu Ende ist, ja, wenn die Zeit für mich abgelaufen ist, dann habe ich keine Möglichkeit mehr, die Zeit zu nutzen. Und jedes Mal, und das ist mir bewusst geworden, jedes Mal, wenn ich dann da vorbeigefahren bin, habe ich daran gedacht, ja, wenn die Uhr deines Lebens zu Ende geht, hast du keine Zeit mehr, die Zeit zu nutzen. Also muss ich das jetzt machen. Und für mich war das eine Motivation, dann in meinem geistlichen Leben voranzugehen. Ja? Nutze die Zeit, ihr Lieben. Wie gesagt, wenn die Uhr unseres Lebens stehen geblieben ist, dann können wir das nicht mehr. Wir können nur die Zeit nutzen, solange wir leben. So, die Bibel fordert uns heraus, die Zeit voll sinnvoll zu verbringen, zu nutzen. Sie fordert uns auf, zu handeln mit der uns von Gott gegebenen Zeit und mit den von Gott gegebenen Gaben. Und das ist das Nächste, was wir uns anschauen wollen, was die Bibel uns deutlich macht, ist das, was meint es eigentlich, die Zeit auskaufen? Was meint es? Nun, wir haben in der Heiligen Schrift manche Lebensbilder, die uns die Bibel vor die Augen stellt, ja, und die uns verdeutlichen, was es meint, die Zeit auszukaufen. Denken wir zum Beispiel an den Apostel Paulus, ja, der uns ein hervorragendes Beispiel dafür ist, was es heißt, die Zeit auszukaufen. Er machte sein Leben an Jesus Christus fest. Er setzte alles dran, um die gute Nachricht weiterzugeben. Und wir schauen uns sein Leben an und denken, sein Leben war kein Zuckerschlecken. Paulus wurde geschlagen, er wurde gesteinigt, er hat Schiffbruch erlitten, er musste öfters mal in den Kerker, viele Menschen haben ihm den Tod gewünscht. Und was sagt dieser Mann, der Apostel Paulus, am Ende seines Lebens, im Zusammenhang seines Lebens? Ja? Paulus, hat es sich gelohnt, so an Jesus Christus festzuhalten? Hören wir hin. Philipper 3, Vers 8, er sagt, ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Kot. Ich brauche das Wort nicht zu erklären. Auf dass ich Christum gewinne. Und wir sagen, danke Apostel Paulus, danke für diesen Hinweis darauf, dass das Leben für Jesus Christus sich auf ihn verlohnt. So, Paulus hat sich gelohnt. Und seine Worte sprechen für sich. Jim Elliot, ein Name, den einige von euch vielleicht auch kennen, ein Missionar, der auch umgebracht worden ist, er sagte Folgendes: Der ist kein Narr, der sein Leben hingibt, das er sowieso verliert, um das zu gewinnen, das er nicht verlieren kann. Das ist ein guter Satz. Das ist eine sehr gute Aussage. Der ist kein Narr, der sein Leben hingibt, das er sowieso verliert, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. So, es lohnt sich, mit Jesus Christus zu leben, und es lohnt sich, Jesus Christus zu dienen. Und Jesus sagt, und das ist sehr interessant, er sagt, sammelt euch Schätze wo? Royal Bank? Hier? No, das sagt er nicht. Nicht, dass das verkehrt ist. Aber Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. So, wenn Jesus das so sagt, dann verstehen wir, aha, das ist möglich. Und dann müssen wir überlegen, wenn das möglich ist, wie geht das? Und wir wissen das genau, wie es geht. So, wir kommen zur nächsten Aussage der Heiligen Schrift über die Ewigkeit. Und das ist die Wichtigkeit der Perspektive. Ja? Ihr Lieben, das Lesen der Heiligen Schrift soll uns nicht dazu verleiten, dass wir einschlafen. Nicht, dass es bei mir oft nicht der Fall ist. Auch ich muss mich zusammenreißen, ja, in meiner stillen Zeit, dass ich wach bleibe und die Bibel richtig lese und herausgefordert werde, auch dann weiter zu studieren. Aber das Lesen der Bibel soll uns davor bewahren, im Selbstbetrug die Zeit unseres Lebens zu leben. Und glaubt mir, viele Christen leben im Selbstbetrug. Die Bibel warnt uns, das Leben für den Augenblick zu leben. Jetzt ist das Wichtigste. Wisst ihr, die Verantwortung ist zu groß. Und unter all den Beispielen, die in der Bibel uns gezeigt werden, ist eins mir besonders vor Augen gewesen, und das ist das Lebensbild des Moses. Folgendes wird im Zusammenhang dieses Mannes gesagt in Hebräer 11. Ich lese uns den 26. und 27. Vers. Hört mal genau hin. Es wird gesagt, und er achtete die Schmach Christi. Das ist eine interessante Aussage. Die Rede ist von Moses im Alten Testament, ja, von dem wir im Alten Testament lesen. Und Moses achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum, denn die Schätze Ägyptens. Stellt euch mal vor. Denn er sah an die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht des Königs Grimm, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Nun ja, wir kennen die Geschichte von Moses. Viele von uns sind mit diesen biblischen, wunderschönen biblischen Geschichten aufgewachsen, und das ist gut so. Moses wurde am Hof des Pharao erzogen, er genoss die beste Ausbildung seiner Zeit, er hatte Einfluss, er hatte Luxus, er hatte das Leben schlechthin. Als es aber darum ging, sich zu entscheiden, sein Leben im Luxus zu verbringen oder das Leben mit seinem Volk zu bestreiten, und die Bibel sagt oder spricht oder gebraucht diesen interessanten Begriff, die Schmach Christi. Ja? Es ist das Leben für Gott, das automatisch mit Schwierigkeiten verbunden sein wird in dieser Zeitlichkeit. So, als es darum ging, sich zu entscheiden, Luxus hier in Ägypten oder die Schmach Christi mit seinem Volk, entschied er sich für seinen Gott und für sein Volk. Und diese Entscheidung hatte natürlich Konsequenzen, wie wir wissen, ja. Er musste denn einen sehr großen Teil seines Lebens durch die Wüste gehen. Stellt euch mal vor, er hätte es viel einfacher gehabt in Ägypten, ja. Dort hätte er sein Ananas essen können, ja, in Bequemlichkeit, im Luxus, schön gekühlt, bräuchte keinen Staub einzuatmen, so. Er ging durch die Wüste. Er müsste sich mit einem störrischen Volk auseinandersetzen. Stellt euch mal vor, wie viele Schwierigkeiten haben seine eigenen Menschen ihm gemacht. Obwohl sie das alles erlebt haben, obwohl sie den Durchzug durch das Rote Meer erlebt haben, obwohl sie all die Siege erlebt haben und all das andere auch, ja, das Bringen des Gesetzes und so weiter. Es war ein störrisches Volk. Er musste gegen Feinde kämpfen, die Unsicherheit des Wanderlebens, das ist ja auch nicht ohne. Wie gesagt, er hätte bestimmt bequemer gehabt in Ägypten, das können wir uns vorstellen. Aber er lebte sein Leben nicht vom Augenblick her, sondern er traf seine Entscheidung aus dieser Ewigkeitsperspektive. Was steht geschrieben? Wir schauen in den Text, es steht geschrieben, denn er sah an die Belohnung. Okay, was ist diese Belohnung? War diese Belohnung gewesen, dass er nun mit seinem Volk durch die Wüste ging und dass er nun als Haupt dieses Volkes da aufgetreten ist? Was ist die Belohnung? Es ist ganz klar, dass die Belohnung von der Ewigkeit spricht. Denn wir überlegen uns die Schwierigkeiten, die ihm das Volk bereitet hat. Und nicht nur das, ihr lieben Mose, durfte in das Land gar nicht eingehen. So, die Belohnung, von der hier die Rede ist, spricht von der Ewigkeit. Und ähnlich ist es mit uns. Auch wir müssen eine bestimmte Entscheidung für unser Leben treffen. Als gläubige Menschen, weil wir dieses eine verstehen, ja, die Ewigkeit ist echt. So, wir müssen uns fragen, okay, wie will ich leben? Will ich für Gott leben oder für mich selbst? Man kann als Mensch nicht zwei Herren dienen. Das wissen wir. Ja? Und eine andere Alternative haben wir nicht. Entweder leben wir tatsächlich für Gott oder wir leben für uns selbst. Und wie gesagt, diese Entscheidung, für wen wir leben, ist nur in dieser Zeit möglich. Nach dem Tod ist diese Entscheidung nicht möglich. Und wer immer etwas anderes lehrt und sagt, der sagt nicht, was die Bibel lehrt. Und das ist es, wie bedeutend, wie wichtig die Zeit ist für uns als Menschen. So, und wenn wir die Entscheidung dann für Gott, für Jesus Christus dann treffen, dann müssen wir auch genauso wie Moses mit den Konsequenzen rechnen, dass wir sie tragen werden. Was sagt Jesus zu seinen Nachfolgern? Wird die Welt seine Nachfolger lieben oder hassen? So, da ist es. Ja, das verstehen wir. Aber eins ist klar, wenn wir uns für Gott entscheiden, wenn wir uns an Jesus Christus festklammern, wenn wir ihn als unser Vorbild nehmen und sagen, ich will zu deiner Ehre leben, dann verstehen wir, dass das bestimmte Konsequenzen haben muss. Und das bedeutet, dass wir unser Leben in der Heiligkeit leben, ja, und dass wir darum bitten, dass Gott uns in seiner Gnade die Kraft gibt, genauso zu leben, wie wir sollen. Aber alle unsere Lebensentscheidungen, ja, müssen eben von dieser Ewigkeitsperspektive getroffen werden. Über einen sehr wichtigen Punkt habe ich noch nicht gesprochen, den habe ich für uns zum Schluss aufbewahrt, aber das ist immer wieder in der Predigt durchgekommen. Ja? Die Bibel sagt für uns Menschen, dass, oder sagt uns als Menschen, dass die Ewigkeit für uns als Kinder Gottes eigentlich schon in der Zeitlichkeit beginnt. Wie das? Naja, wenn wir Gottes Angebot in Jesus Christus angenommen haben, wenn wir unsere Sünden Jesus Christus gebracht haben, ja, und die Wiedergeburt in unserem Leben passiert ist, dann sind wir, wie die Heilige Schrift das sagt, mit dem Heiligen Geist versiegelt. Ich gucke gerade, ob ich überzogen habe. Aber ihr Lieben, dieser Heilige Geist, der in uns lebt, ist dann die Garantie Gottes, ja, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Und nicht nur das, das Siegel des Heiligen Geistes in uns versichert uns, dass Ewigkeit mit Gott, unserem Vater, schon jetzt angefangen hat. Und deshalb sagen wir ja, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Und das ist nicht nur ein schöner Spruch oder Begriff, es ist die Realität. Wir gehören in die Ewigkeit. Wir sind Ewigkeitsmenschen. Und das ist es, warum die Christen zu Recht diesen Siegesruf anstimmen können. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Versteht ihr, ein Mensch ohne den Heiligen Geist, er kann so etwas nie und nimmer sagen. Aber wir können, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das Schrecken des Todes ist überwunden. Christus in uns hat es getan. Und ich schließe mit einem Gedicht, und zwar von Gerhard Terstegen. Ja? Es heißt, ein Tag, der sagt's dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir als Menschen, die zu dir gehören, es so gut haben. Dass wir ganz genau verstehen, was die Realität wirklich ist. Du gibst uns die Antworten, die wir hören müssen als Menschen, im Zusammenhang der Zeitlichkeit, aber auch der Ewigkeit. Und wir danken dir von ganzem Herzen, himmlischer Vater, dass durch Jesus Christus wir eben zu Kindern Gottes wurden und nun in dieser wunderbaren Gewissheit, wie die Schrift sagt, im Licht leben können, verstehend, dass mit diesem Leben nicht alles zu Ende ist, dass das Leben für uns eigentlich dann anfängt oder angefangen hat eigentlich, als wir unser Leben dir anvertraut haben, das heißt, wir für die Ewigkeit, für die ewige Herrlichkeit nun bereitet sind. Und wie schön wird es sein, wenn wir eines Tages in die Ewigkeit eingehen werden mit unseren Geschwistern. Wie schön wird es sein, wenn wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Wie schön wird es sein, an dem Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen zu können. Und welch eine gewaltige und herrliche Feier wird das sein für uns. Hilf uns, himmlischer Vater, dass wir immer, immer alle unsere Lebensentscheidungen aus dieser Ewigkeitsperspektive her treffen und zur Ehre unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus dann auch leben. Wir loben und preisen dich, wir ehren deinen heiligen Namen und wir danken dir noch für die Gnadenzeit, in der wir anderen Menschen von Jesus weitererzählen dürfen. Ja, gebrauche du uns. Anbetung sei dir. Amen. Amen.